Ich wünsche euch einen guten Morgen und ich muss euch leider sagen, dass wir heute bei der letzten Predigt unserer Predigtreihe angekommen sind. Aber wir dürfen heute nochmal hoffentlich einiges mitnehmen aus den letzten Wochen, aber eben auch aus unserer heutigen Predigt. Wir haben uns in den letzten Wochen viel mit Himmel und Hölle auseinandergesetzt und wollen uns jetzt am Ende diese ganz praktische Frage stellen: Wie können wir jetzt über dieses Thema mit anderen reden? Wir werden in der Predigt nur Grundlagen über das Gespräch mit anderen, über dieses Thema festhalten, weil wir merken, dass jedes Gespräch da ganz unterschiedlich laufen könnte, je nachdem, wo man da steht. Und trotzdem wünsche ich mir, dass uns diese Grundlagen helfen, dann in unserem Gespräch mit anderen mutig zu sein und darauf zu vertrauen, dass durch unseren Herrn Jesus Christus etwas Gutes entstehen kann. Und um diesen Mut und diesen Segen beim Reden möchte ich zu Beginn beten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns unsere Herzen öffnest für dein Wort, für das, was du uns heute sagen möchtest, dass du uns ausrüstest für unser Reden mit anderen über dein Wort, auch über Themen, die uns herausfordern, Herr. Schenk du uns deinen Mut und deine Kraft dazu und lass uns heute lernen. Amen. Ich möchte euch am Anfang ein Beispiel von mir erzählen, wie man über Himmel und Hölle mit anderen sprechen könnte. Und zwar machen wir dafür mal einen Sprung zum Aaron in der 6. Klasse. Ich hatte eine Klassenkameradin, die war vom Glauben nicht abgeneigt, aber die hatte jetzt auch nicht so wirklich viele Berührungspunkte und war jetzt auch nicht so intensiv auf der Suche nach einer Beziehung mit Gott. Und trotzdem habe ich ihr angeboten, dass sie mir Fragen zum Glauben stellen kann, wenn sie das möchte. Und dann hat sie mir tatsächlich eine Frage gestellt, und zwar: Wie kommt man eigentlich in den Himmel? Wie kommt man eigentlich in den Himmel? Und ich habe nicht lange überlegt, sondern habe geantwortet: Naja, du musst die 10 Gebote halten, dann kommst du in den Himmel. Wenn sie dir nicht wichtig sind, kommst du halt in die Hölle. Komischerweise kam daraufhin weder eine Rückfrage noch irgendeine andere Frage im Laufe der Zeit. Ich denke nicht, dass meine Antwort völliger Quatsch war. Die 10 Gebote spielen ja doch durchaus irgendwo eine wichtige Rolle in unserem Glauben. Und ich glaube auch, dass Gott durch die skurrilsten Antworten zu Menschen sprechen kann und ihr vielleicht doch irgendwas ins Herz gelegt hat. Aber in meinen und vielleicht auch in ihren Augen war die Antwort jetzt nicht ganz so der Knaller. Und trotzdem habe ich euch ganz bewusst diese Begebenheit erzählt, weil wir dadurch einiges aus dieser Situation mitnehmen können. Und manchmal helfen uns eben auch die Dinge, die vielleicht ein bisschen unglücklich gelaufen sind, zu lernen. Und das wollen wir heute tun. Wir wollen uns auf Fehlersuche begeben und überlegen, was bei einem Gespräch über Himmel und Hölle und alles, was damit zusammenhängt, wichtig sein könnte. Und wichtig allein ist schon, dass wir überhaupt die Frage stellen, wie wir über dieses Thema reden sollen, denn unterm Strich ist es ein Thema, welches jeden bewegt. Oft auch ohne, dass man ganz konkret darüber spricht. Am Donnerstag war ich auf der Beerdigung von Dieter Weller und einige von denen, die dort waren, die haben sich bereits schon viele Gedanken über Himmel und Hölle gemacht, sind selber Jesus-Nachfolger. Und ich weiß aber auch von einigen, die dort waren, dass Jesus keine große Rolle in ihrem Leben spielt, soweit ich das einschätzen kann. Und trotzdem standen wir alle gemeinsam da und wurden mit dem Thema Tod und damit auch mit dem Thema Himmel und Hölle konfrontiert. Oder wenn wir allgemeiner über Glaubensfragen sprechen mit anderen, dann geht es doch indirekt auch immer genau um dieses Thema. Wenn wir das Evangelium weitergeben, dann tun wir das auch, damit Menschen dadurch hoffentlich eines Tages in der Ewigkeit sind. Oder wenn wir ganz andere Themen des Glaubens ansprechen, dann kann das Wachstum im Glauben dazu führen, dass einer ein Stück näher zu Gott und zum Himmel kommt. Und manchmal werden dann eben auch ganz konkrete Himmel- und Hölle-Fragen angesprochen. Zum Beispiel, wenn unsere Kinder anfangen, Fragen zu stellen. Und die sind da manchmal erstaunlich direkt und konkret. Oder wenn in unserem Gemeindealltag von Geschwistern Fragen zu diesem Thema gestellt werden. Ihr habt auch sehr viele am Anfang der Reihe gestellt, wofür ich euch sehr dankbar bin. Oder wenn Arbeitskollegen anfangen, darüber nachzudenken. Oder. Wir werden in unserem Alltag merken, dass einerseits das Thema Himmel und Hölle immer weniger bewusst und direkt thematisiert wird und vieles auch verdrängt wird. Aber andererseits drehen sich dann doch viele Fragen auch von den Nichtgläubigen genau um dieses Thema, ohne dass sie es so wirklich wissen. Warum bin ich auf der Erde? Warum passiert gerade so viel Negatives um mich herum? Wie kann ich dieses innere Bedürfnis nach Anerkennung, nach Annahme stillen? Alles Fragen, die eng mit dem Glauben an Jesus Christus und damit auch mit Himmel und Hölle verbunden sind. Wir merken also, wir müssen übers Reden reden, weil es ein größeres Thema ist, als wir oft denken, weil es mit mehr Fragen unserer Mitmenschen zusammenhängt, als wir oft vermuten und weil im konkreten Gespräch auch der ein oder andere Stolperstein auf uns warten kann. Und ein Stolperstein in meinem Gespräch, was ich euch geschildert habe, war folgender. Der erste Blick ging auf die Person, die ich vor mir habe. Du musst die 10 Gebote halten. Dann kommst du in den Himmel. Wenn nicht, dann kommst du in die Hölle. Ich habe mich also gefragt, wie bekomme ich mein Gegenüber jetzt am besten in den Himmel gehievt? Dabei ist beim Thema Himmel und Hölle unglaublich wichtig, dass ich erst einmal bei mir anfange, bevor ich dann über den Ausgang des Lebens meines Gegenübers mitspreche. Wir dürfen besonders beim Thema Hölle nicht vergessen, dass es hier um ein zutiefst ernstes und seelsorgerliches Thema geht. Das bedeutet, dass wir mit tiefem Ernst und auch mit einer gewissen Nüchternheit an dieses Thema, an dieses Gespräch herangehen müssen. Uns muss einerseits klar sein, dass es nicht möglich ist, das Ganze ständig zu ignorieren, weil die Bibel klar von diesem Thema spricht. Andererseits ist das Thema Hölle aber auch kein Thema, woran man Gefallen finden sollte oder mit dem man gar provoziert, damit sich andere bloß für den Himmel entscheiden. Wir reden beim Gespräch über den Himmel und die Hölle vom Ausgang des Lebens eines jeden Einzelnen. Unser Gespräch ist nicht letztendlich das Entscheidende. Bei Gott liegt alle Entscheidungsgewalt, aber unser Gespräch kann sowohl positiven als auch negativen Einfluss auf das Leben meines Gegenübers haben. Ich möchte euch damit aber keine Angst machen, denn wo Jesus der Herr über dein Leben ist, da ist er auch der Herr über das Gespräch, welches du mit anderen führst. Gottes Geist leitet uns in der Wahrheit. Ich habe das schon so oft gemerkt, dass mir Worte über die Lippen kamen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich die in der Art und Weise jemals aussprechen könnte. Der Geist Gottes ist der wichtigste Schlüssel, die wichtigste Grundlage bei einem Gespräch über dieses Thema. Und nur mit ihm kann das Reden wirklich Frucht bringen. Und Gottes Geist möchte uns helfen, das Hauptziel unseres Lebens zu erreichen. Und unser Hauptziel ist es nicht, andere zu bekehren. Unser Lebensziel ist es nicht, andere vor der Hölle zu retten. Unser Lebensziel ist es auch nicht, andere in den Himmel zu befördern. Unser Ziel steht in Johannes 17, Vers 3, wo wir lesen, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Man kann jetzt diesen Vers so verstehen, dass man sagt, ha, die anderen sollen Gott und Jesus erkennen, also ist mein Lebensziel, die anderen zu bekehren. Aber dieser Vers ist nicht nur an die anderen gerichtet, sondern auch an dich und mich. Und ja, vielleicht ist das nächste Ziel, dass sich mein Gegenüber für ein Leben mit Jesus entscheidet, ihn also erkennt. Doch unser Ziel, die wir Jesus Christus schon als Herrn und Retter erkannt haben, ist es, zu erkennen, dass er zu verherrlichen ist. Das Ziel unseres Lebens ist es nicht, andere zu bekehren, sondern Gott zu verherrlichen. Und es gibt Gott die Ehre, wenn wir erst einmal selbst anfangen, unsere Unwissenheit in Bezug auf Himmel und Hölle vor Gott zu bekennen und ihm hinzulegen. Das öffnet unsere Augen dafür, wie abhängig wir doch in diesem Thema von ihm, von seinem Geist sind. Und es macht uns auch dann ruhiger damit, wenn wir im Gespräch nicht alles beantworten können. Es verherrlicht Gott auch, wenn wir bereit sind, uns ernsthaft über dieses Thema Gedanken zu machen, um dann auch sprachfähiger zu werden. Es verherrlicht Gott, wenn ich nicht direkt mein Gegenüber den Fahrplan in den Himmel oder in die Hölle erkläre, sondern zuerst Gott um Weisheit und Führung bitte und wenn es nur gedanklich in einem kurzen Stoßgebet ist. Manchmal gibt es die Gesprächssituation nicht ausführlicher her. Unser Lebensziel ist es, Gott zu verherrlichen. Deshalb stelle dir und vor allem Gott vor der Frage, wie du jetzt am besten dem Gegenüber den Weg in den Himmel oder in die Hölle erklärst, die Frage, wie du Gott am besten verherrlichen kannst. Er freut sich, wenn wir ihn darum bitten, dass er uns hilft, unser Lebensziel zu erreichen. Vielleicht legt er dir aufs Herz, dass du erst einmal die ein oder andere Frage loswerden solltest, die du selber hast. Vielleicht legt er dir aufs Herz, nochmal ganz intensiv in deiner eigenen Beziehung zu ihm anzufangen, zu arbeiten, bevor du mit anderen über ihre Beziehung zu Gott ins Gespräch kommst. Vielleicht will er dir aber erst einmal auch ganz tief im Herz verankern, dass es nicht schlimm ist, wenn man nicht alle Dinge beantworten kann, um dann mit mehr Ruhe in ein mögliches Gespräch zu gehen. Lasst uns nicht zuerst den Blick auf den anderen richten, sondern bei unserer Beziehung zu Gott und der Frage antworten, wodurch wir ihn verherrlichen können. Der andere ist dann im zweiten Schritt dran, was uns zum zweiten Stolperstein führt. Ein Fehler, den ich in meinen Augen bei dem Gespräch mit der Klassenkameradin gemacht habe, ist, dass ich nicht beachtet habe, wer da eigentlich vor mir sitzt. Vor mir saß eine Person, die bisher wenig Berührungspunkte mit dem Glauben hatte. Vermutlich war sie etwas nervös, die Frage nach dem Weg in den Himmel zu stellen, weil sie vielleicht auch noch gar keine Frage an irgendeinen Christen gestellt hat. Vielleicht ist sie mit einer großen Erwartung an mich herangetreten und mit der Hoffnung, dass ich ihr irgendwas Praktisches mit an die Hand geben kann. Was Motivierendes, was sie dazu bewegen könnte, doch mal mehr über den Glauben nachzudenken. Und so trat sie etwas unsicher und doch erwartungsvoll an mich heran und hört dann, wenn du die 10 Gebote hältst, dann kommst du in den Himmel. Bestimmt hat sie sich im ersten Moment gefragt, was ich mit diesen Geboten meine und was es mit der Zahl 10 auf sich hat. Und der zweite Satz, den sie dann in ihrer Glaubensneugier gehört hat, war, wenn du sie nicht hältst, kommst du in die Hölle. Ich weiß nicht, was aus den 2 Sätzen geworden ist, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr Interesse am Glauben vielleicht nicht ins Unermessliche gestiegen ist. Ich hatte eine Person vor mir sitzen, die vermutlich erste Schritte des Glaubens geht. Ich hatte auch schon Klassenkameraden, die mir ziemlich deutlich gezeigt haben, dass ihnen das ganze Jesus-Getue ziemlich egal ist. In der vorletzten Predigt habe ich von meinem Fahrlehrer erzählt, der schon intensiv ins Nachdenken über den Glauben gekommen ist. Und bevor wir unsere Predigtreihe gestartet haben, haben sich Thorsten Kück und Andi und ich getroffen, um über die Predigtreihe intensiv nachzudenken. Und ich hatte da 2 Personen vor mir, die schon viel mit Jesus erlebt haben und deshalb auf einem ganz anderen Stand im Thema Himmel und Hölle waren, als zum Beispiel meine Schulfreundin. Wir merken also, wenn wir heute über das Reden reden, dann können wir gar nicht diesen einen Gesprächsleitfaden entwickeln, denn wir müssen unsere Mitmenschen in ihren ganz unterschiedlichen Standpunkten in Bezug auf den Glauben beachten und ihnen unterschiedlich begegnen. Ganz nach dem Motto von Paulus in 1. Korinther 9, wo er berichtet, dass er den Juden wie ein Juden und den Griechen wie ein Grieche begegnet ist. Wenn da jemand vor mir sitzt, der die ersten Glaubensschritte geht, dann sollte ich nicht direkt von irgendwelchen 10 Geboten anfangen, die ich kenne, aber ihm völlig fremd sind, sondern dann lohnt es sich erstmal davon zu erzählen, warum ich eigentlich an Jesus glaube. Mein Gegenüber soll sich ja hoffentlich eines Tages nicht nur dafür entscheiden, ob es ihr im Himmel gut geht oder in der Hölle schlecht gehen soll, sondern ob sie Jesus annehmen und verherrlichen möchte oder nicht. Bei der Frage nach Himmel und Hölle ist Jesus das Zentrum. Alles Weitere ergibt sich aus diesem Zentrum heraus und deshalb würde ich meinem Gegenüber, welches sich fragt, wie man in den Himmel kommt, zuerst einmal anfangen, Jesus lieb zu machen, damit dadurch der Wunsch danach entsteht, diesen Jesus kennenlernen zu wollen, dass da überhaupt dieser Wunsch wachsen kann. Natürlich spielt da auch mit rein, dass es Jesus wehtut, dass Sünde in unserem Leben eine große Rolle spielt. Natürlich dürfen wir auch nicht verschweigen, dass der eigentliche Lohn der Sünde der Tod wäre und dass wir Jesus unbedingt brauchen. Doch unsere Motivation sollte nie sein, im Gespräch die Person aus der Hölle ziehen zu wollen, indem wir sie in ihrer Dramatik betonen und sie dazu bewegen, nur an Jesus zu glauben, damit sie nicht in die Hölle kommt. Unsere Motivation sollte es sein, unser Hauptziel, Jesus groß zu machen, ihn dadurch zu ehren, dass wir anderen erzählen, was wir an ihm schätzen. Und daraus kann Gott wachsen lassen, dass mein Gegenüber selbst beginnt, auf diese Liebe Jesu trotz all unserer Schuld antworten zu wollen. Und manchmal bewegt er auch uns dazu, in einem weiteren Gespräch genau solche Themen intensiver anzusprechen. Was ist aber jetzt, wenn meinem Gegenüber alles völlig egal ist, wenn der Wunsch gar nicht da ist, diesen Jesus kennenlernen zu wollen? Dann ist es wichtig, mit Feingefühl an diese ganze Sache heranzugehen. Feingefühl heißt, nicht aus heiterem Himmel die Hölle anzusprechen und davor Angst zu machen. Denn dadurch werfen wir der Person einen Klotz vor die Füße, mit dem sie wahrscheinlich sehr wenig anfangen kann. Feingefühl heißt aber auch nicht übertrieben, den Himmel in seinen schönsten Details auszumalen, denn dadurch werden wir vermutlich eher als kitschige Träume abgestempelt bei jemandem, der mit dem Glauben nichts zu tun haben möchte. Feingefühl heißt vielmehr zwei Dinge. Erstens, mein Gegenüber muss merken, dass ich Interesse an ihm als Person habe und dass dieses Interesse nicht abhängig davon ist, wie er oder sie zum Thema Himmel und Hölle steht. Gott hat selbst den größten Jesusleugner Paulus nicht aus den Augen gelassen, sondern geachtet und schließlich berufen. Und lasst uns deshalb unserem Gegenüber zeigen, dass es auch in unseren Augen eine wertvolle und wichtige Person ist, auch wenn alles rund um Glauben in ihren Augen völlig egal ist. Und dadurch schaffen wir eine Basis für den zweiten Punkt, der auch Feingefühl widerspiegelt. Und zwar öffnet uns diese Beziehungsbasis die Möglichkeit, ganz punktuell auf Jesus hinzuweisen. Und manchmal muss das gar nicht direkt mit Bibelworten sein, denn ob wir es glauben oder nicht, auch mein nichtgläubiges Gegenüber erlebt Gott. Selbst der Glaubensferneste kann nicht leugnen, dass in seinem Leben etwas passiert, was nicht aus ihm herauskommt. Dass er Sinn im Leben sucht. Eine Sehnsucht, die Gott in ihn hineingelegt hat. Selbst der größte Jesusleugner kann nicht leugnen, dass ihm Gutes widerfährt. Gnade, die Gott ihm erweist. Selbst der größte Atheist muss zugeben, dass eigentlich schon vieles, vermutlich schon die ganze Welt, hätte zugrunde gehen müssen und dennoch dreht sie sich Tag für Tag weiter. Ein Hinweis auf Gottes gnädiges Handeln. Vermutlich wird mein Gegenüber diese Gnade nicht auf Jesus zurückführen. Aber wir können davon erzählen, dass wir es tun. Dass wir daran glauben, dass Gott selbst den beschenkt, dem alles egal ist. Und vielleicht ist dieser kleine Same ein erster Anfangspunkt, ein erster Anstupser, nachzudenken, ob es da vielleicht doch jemanden gibt, dem ich nicht so ganz egal bin. Gott und nur Gott kann den kleinsten Samen gebrauchen, um in einem noch so harten, steinernden Herzen etwas aufblühen zu lassen. Und vielleicht ist es durch den Hinweis auf die Gnade, die wir alle erleben, gläubig oder nicht. Und wir merken, egal mit wem wir über das Leben nach dem Tod reden, Jesus muss das Zentrum bleiben, denn nur er kann Wachstum in diesem Thema schenken. Was wir tun dürfen, ist sorgfältig zu gießen und Sorgfalt, da war doch was. Wir haben in den letzten Wochen gefühlt ständig über Sorgfalt gesprochen. Und beim letzten Punkt dieser Predigt und auch dieser Predigtreihe soll es wieder um Sorgfalt gehen, denn Ein dritter Stolperstein, der sich in meinem Gespräch eingeschlichen hat, war, dass ich diese kleine Pflanze bei meiner Schulkollegin mit unzureichenden oder fehlerhaften Mitteln gegossen habe. Ich habe es schon gesagt, natürlich spielen die 10 Gebote dabei eine Rolle, wie man in den Himmel kommt, aber es gibt einige Mörder, die wir vermutlich auch im Himmel sehen werden, weil sie Jesu Gnade und Vergebung erfahren haben. Auch nicht jeder Ehebrecher wird automatisch in der Hölle landen. Und wenn das Ehren von Vater und Mutter darüber entscheidet, wo wir unser Leben nach dem Tod verbringen, dann vermute ich, dass Jesus alleine durch die himmlische Stadt schlendert. Der entscheidende Punkt ist doch die Bekehrung. Vielleicht hast du diesen Begriff auch schon das ein oder andere Mal gebraucht. Wenn das so ist, dann ist das auf jeden Fall schon mal präziser, als nur die 10 Gebote anzusprechen. Aber ich habe mit dem Begriff immer so meine Schwierigkeiten, denn wenn wir von Bekehrung sprechen, habe ich zum Beispiel einige meiner Klassenkameraden vor Augen, die vor einigen Jahren bei Jesus Haus ans Kreuz gegangen sind, um zu zeigen, dass sie Jesus als ihren Herrn und Retter annehmen. Doch bei diesen 10, 20 Schritten zum Kreuz ist es dann in meinen Augen geblieben. Ich will und kann nicht über sie urteilen, aber ihre ganze Lebensweise danach macht mich schon irgendwie stutzig und ist diese Bekehrung, das, was ich da erlebt habe, wirklich der Schlüssel zum Himmel? Ich würde antworten mit Ja und Nein. Ich wage zu behaupten, dass Bekehrung nicht der Schlüssel zum Himmel ist, wenn ich der Meinung bin, dass Bekehrung heißt, zu glauben, dass es Jesus gibt. Ein Beispiel ist König Agrippa in Apostelgeschichte 56. Er glaubte, dass das wahr ist, wovon Paulus alles so erzählte, aber als Christ hat er sich selber nicht bezeichnet und Paulus hat es auch nicht getan. Warum? Weil Bekehrung tiefer geht als nur das, was im Kopf passiert. Bekehrung heißt mehr als nur Jesus und die Gebote zu kennen. Bekehrung heißt Umkehr, so wie es schon in dem Wort drin steckt. Und zu Umkehr gehört nicht nur das Vertrauen, dass Jesus Sünde vergibt, sondern auch das Eingeständnis, dass ich Sünder bin und deshalb Jesus brauche. Bei einer Umkehr gehört auch dazu, dass ich mich bewege, dass ich mich drehe, dass ich mich in Bewegung setze, dass sichtbar wird, dass ich eine andere Richtung einschlage, dass da was passiert ist. Wir gebrauchen für all das den Begriff Buße tun, der übrigens nicht nur das Eingestehen von Schuld beinhaltet, sondern auch das aktive Wegdrehen und Bekämpfen dieser Schuld. Manchmal könnte man sich schon fragen, warum manche Evangeliumsverkündigung heute nur so wenig Ertrag bringt. Natürlich nehmen wir nicht alles wahr, was entsteht. Es ist nicht alles für uns sichtbar. Aber ich denke auch, dass wir manchmal mit unserem Glaube an Jesus und du wirst gerettet werden, mit unzureichenden Mitteln gießen. Denn die bewusste Umkehr, die Buße, fällt bei diesem Satz irgendwie schnell unter den Tisch. Wenn wir im Gespräch zu allgemein über den Glauben sprechen, wenn wir zu allgemein Dinge ansprechen, ohne diese Hingabe von ganzem Herzen, ohne diese Buße zu betonen, dann reden wir nur vom halben Evangelium. Das kann dazu führen, dass mein Gegenüber stutzig wird und sich fragt, warum nach diesem Schritt zum Kreuz nichts anders ist als vorher. Vielleicht, weil mein Gegenüber nicht gehört hat, dass Jesus nicht nur auf die Schritte zum Kreuz wartet, sondern auch auf den Schritt, auf die Entscheidung, mit ihm gemeinsam gegen das kämpfen zu wollen, was da im Leben schiefläuft, um wachsen zu wollen und um umkehren zu wollen. Wir dürfen nicht nur vom Kommen reden, sondern müssen auch das Bleiben betonen. Gleichzeitig kann allerdings die Bekehrung auch dahingehend falsch verstanden werden, dass mein Umkehren, mein Handeln, die Buße allein rettet, aber es ist und bleibt so, nicht ich rette mich, sondern Jesus und der Glaube daran, dass er allein mir die Möglichkeit gibt, umzukehren, rettet. Bekehrung heißt nicht nur, die einmalige Entscheidung zu treffen, ein Leben mit Jesus zu führen, sondern vielmehr sich zu entscheiden, mein Leben von Jesus führen zu lassen. Und diese Entscheidung drückt sich dadurch aus, dass ich Veränderung durch Jesus Christus in meinem Leben zulasse. Und ich möchte mich deshalb heute fragen, Aaron, hast du dich heute schon bekehrt? Das frage ich nicht, weil ich mir täglich Sorgen machen müsste, dass mein Heil täglich verloren geht, und auch nicht, weil meine Entscheidung zu Jesus bisher ungültig war. Mein aufrichtiges und entschiedenes Ja zu seinem verändernden Wirken in meinem Leben hat lebenslange Auswirkungen. Aber ich frage mich deshalb, ob ich mich heute schon bekehrt habe, weil ich so meine persönliche Herzenshaltung überprüfen kann. Meine Herzenshaltung, die meine Abhängigkeit von Jesu Gnade und die Notwendigkeit meiner Umkehr ausdrücken soll. Dieser Herzschlag hat vielleicht an Tag XY seinen Startpunkt genommen, seinen entscheidenden Startpunkt genommen. Doch das Leben von Jesus führen zu lassen, bedeutet, ihm die Möglichkeit zu geben, dass sowohl Glaube als auch Buße in unserem Leben wachsen kann und nicht nur am Anfang von unserem Leben mit ihm steht. Jesus hat seinen Jüngern geboten, täglich das Vaterunser zu beten und damit auch regelmäßig Glaube und Buße zum Ausdruck zu bringen. Und so möchte ich uns ermutigen, einerseits selbst am Glauben und damit an der Umkehr festzuhalten und täglich zu prüfen, ob mein Herz noch nach Gottes Takt schlägt. Andererseits möchte ich uns aber auch darauf aufmerksam machen, im Gespräch über Himmel und Hölle sorgfältig zu sein und weder den Glauben an Jesu Tod und die Auferstehung noch die Umkehr zu verschweigen. Weder zu verschweigen, dass wir in Jesus unseren Herrn und Retter haben, noch die Notwendigkeit zu verschweigen, dass dieser Glaube die Entscheidung zur Umkehr beinhaltet und sich dadurch ausdrückt. Und so sind wir am Ende unserer Predigtreihe Himmel und Hölle, was glaubst du, angekommen. Und ich möchte dich fragen, was glaubst du? Glaubst du, dass du in der Beziehung zu Gott und in diesem Thema gewachsen bist? Dann danke Gott dafür und lass ihn dafür sorgen, dass seine Wahrheit in deinem Herzen fest wird. Glaubst du, dass du noch viele Fragen offen hast? Dann bitte Gott darum, dass er dir einerseits Frieden mit dieser menschlichen Unwissenheit schenkt, andererseits aber auch hilft, Antworten in seinem Wort zu finden. Ich glaube, dass Gott uns durch diese Predigten geführt und geleitet hat. Ich selbst habe mich manchmal gefragt, warum Gott uns gerade dieses Thema aufs Herz gelegt hat. Ich hätte häufig lieber was anderes vorbereitet, aber ich glaube, dass es das richtige Thema zum richtigen Zeitpunkt war. Denn Gott hat uns wieder neu vor Augen geführt, welche tolle Hoffnung wir mit dem Himmel vor Augen haben. Eine Hoffnung, die uns durch Zeiten der Hoffnungslosigkeit und Krankheit tragen kann. Er hat uns die Notwendigkeit vor Augen geführt, die Hölle nicht zu verschweigen, weil das uns die Rettung durch Jesus Christus nochmal umso mehr aufs Herz legt. Eine Rettung, die so viele nötig haben. Gott hat sich uns als sorgfältiger Gott offenbart und dadurch Frieden geschenkt. Frieden in einer Zeit, in der man schnell mal den Überblick verlieren könnte und dennoch auf einen Gott vertrauen darf, der alles im Blick hat. Gott hat uns seine Allmacht über das für uns Sichtbare und Unsichtbare gezeigt und uns nochmal vor Augen geführt, an welchen souveränen und allmächtigen Gott wir glauben. Und er hat uns aufs Herz gelegt, von ihm zu reden, denn es sind noch so viele da draußen, die Frieden, Durchblick und Hoffnung suchen, besonders in dieser Zeit. Lasst uns dazu beitragen, dass Menschen Gott kennenlernen, bei dem all das und darüber hinaus Leben in Ewigkeit zu finden ist. In diesem Sinne möchte ich beten. Großer Gott, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass es uns auch herausfordert, denn dadurch leben wir nicht ein oberflächliches Leben, sondern ein Leben, was tiefer geht. Leben was verändert. Nicht, weil wir uns diese Fragen stellen, sondern weil du sie an uns stellst und in unserer Beziehung zu uns möchtest, dass wir uns damit beschäftigen. Und Herr, am Ende dieser Reihe blicken wir zurück und staunen über das, was du alles in deinem Wort aufgeschrieben hast. Wir staunen über das, was du uns auch an Antworten oder Möglichkeiten lieferst. Aber wir staunen auch, dass du so ein großer Gott bist, dass er unser menschliches Denken und Verstehen übersteigt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Frieden damit schenkst. Herr, bitte hilf uns, diese Möglichkeiten zu erkennen, wo du uns ganz konkret Gespräche auch vor die Füße legst. Ich möchte dich bitten, dass du uns Mut gibst, dass wir nicht schon vor dem Gespräch denken, dass wir keine Antworten hätten, sondern dass wir darauf vertrauen, dass du Antworten schenken kannst. Durch unser Reden, durch das Denken von dem Gegenüber und vielleicht auch erst Jahre nach unserem Gespräch, aber dann aus dem Grund, dass du niemanden außer Acht lässt, sondern mit deinen liebenden Augen darauf wartest, dass wir dir begegnen, dass wir dich suchen, dass wir wachsen wollen. Und ich möchte dich, Herr, bitten, dass du uns als Gemeinde da immer wieder auch dazu führst, die Nähe zu dir zu suchen, Herr. Bitte statte uns als Gemeinde dazu aus, dass wir sprachfähig werden über das, was den Glauben ausmacht und auch was das Leben nach dem Tod ausmacht, Herr. Bitte hilf uns, mutig zu sein. Segne uns mit dem Geist der Weisheit, der uns hilft, immer wieder auch die richtigen Gedanken, Ideen und Worte zu finden. Bitte erfüll uns auch mit einem Geist der Liebe, dass wir wirklich jedem mit Liebe begegnen können, egal wie nah oder fern er zu dir und zum Himmel steht. Und Herr, bitte lass uns bereit sein, selber auch über unser Leben, über unseren Glauben nachzudenken, um wachsen zu können und das Hauptziel unseres Lebens immer wieder finden zu können, nämlich dich zu loben, zu preisen und dir die Ehre zu geben. Danke für das, was du schenkst, und danke, dass wir für dich leben dürfen. Amen. Und wir wollen unsere Predigtreihe nicht nur mit dieser letzten Predigt und dem Gebet abschließen, sondern auch mit einem gemeinsamen Abendmahl. Und warum liegt ziemlich nahe? Denn wir erinnern uns durch das Abendmahl an den, der den Tod besiegt hat. Wir denken an Jesus, der stellvertretend für dich und mich gestorben ist. Er hat uns dadurch den Weg zum Himmel und zu unserem himmlischen Vater freigemacht. Und wenn ihr euch eine Sache aus dieser Predigtreihe mitnehmen wollt, dann am besten die wichtigste Botschaft, die wir in Johannes 14, Vers 6 lesen. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und diesem Weg, dieser Wahrheit, diesem Leben, unserem Herrn Jesus Christus, wollen wir nun all das bringen, was uns bewegt, und ganz bewusst auch Buße tun, ihm unsere Sünden bekennen und bereit sein, mit ihm gemeinsam zu kämpfen. Lasst uns das in einem stillen, persönlichen Gebet jetzt tun. Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich danke dir, dass du uns diese Botschaft schon so aufs Herz gelegt hast und dass wir schon merken durften, was für eine Kraft dahinter steckt. Und wir dürfen das erleben, weil du Gott für uns erlebbar gemacht hast, durch deinen Tod am Kreuz und die Auferstehung. Und ich danke dir, Herr, dass ich uns zusagen darf, dass durch dich uns unsere Sünden vergeben sind und dass wir diesen Weg bestreiten dürfen hin zu dir. Hilf uns, bereit zu sein, umzukehren. Amen. Ich möchte euch noch weitere Verse aus Johannes 14 vorlesen. Und in der Zeit möchte ich vielleicht Andi und Samuel bitten, die Teller rund zu geben. Darauf findet ihr alles Wichtige, was fürs Abendmahl gebraucht wird. Johannes 14, ich lese es uns ab Vers 1. Jesus Christus, der Weg zum Vater. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wohin ich gehe, den kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst, wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, der hat doch den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Ich möchte beten. Herr, es ist selbst deinen Jüngern schwer gefallen, zu verstehen, wer du bist. Und manchmal fragen wir uns auch, Herr, kennen wir dich überhaupt? Du bist so groß, so vielseitig, so unnahbar und manchmal können wir vieles nicht verstehen. Und gleichzeitig zeigst du dich uns aber als unser ganz naher Herr und Christus, als der, der uns begegnet, als der, dem wir nahe kommen dürfen und der nicht nur unbegreiflich, sondern auch zutiefst erlebbar ist. Und dafür danke ich dir. Danke, dass du nie ein Gott geblieben bist, der weit weg ist, der unverständlich ist, sondern dass du Mensch geworden bist, um uns genau das zu zeigen, den Weg zum Vater, den Weg zum Leben. Danke, Herr, dass wir uns daran erinnern dürfen. Amen. Danke, Herr, dass du uns unsere Erlösung durch dich erlebbar machst. Durch das Abendmahl, aber auch durch Erlebnisse, die wir mit dir haben. Danke, dass du dich erleben lässt, Herr. Danke, dass du uns dadurch immer wieder erinnerst, dass wir erlöste Kinder Gottes sind. Durch dich, unseren Herrn. Danke, Herr, dass du es möglich gemacht hast, dass du für uns stellvertretend am Kreuz gestorben bist. Dass du auferstanden bist, damit wir leben können. Amen. Und Jesus vergoss für uns sein Blut und nur dadurch können wir voller Hoffnung in den Himmel blicken. Und lasst uns jetzt gemeinsam trinken und uns genau daran erinnern. Herr, und wir freuen uns nicht nur an dem Leben mit dir hier auf der Erde, sondern wir wollen auch voller Vorfreude und voller Hoffnung auf das Leben blicken, was in Ewigkeit auf uns wartet. Danke, Herr, dass du uns diese Hoffnung schon im Leben hier auf der Erde schenkst. Hilf uns, bereit zu sein, zu erkennen, wo du uns auf das hinweist, was noch alles kommt. Und Herr, wir beten auch für die, die suchen, die nicht nur Antworten im Glauben suchen, die für die Menschen nur schwer zu erklären sind, sondern die wirklich ganz konkret dich suchen, die dich noch nicht gefunden haben. Und Herr, vielleicht sind wir diejenigen, die du gebrauchen möchtest, um sie dazu motivieren, diesen Schritt auf dich zuzugehen. Ich bete, Herr, dass du uns dazu bereit machst. Und ich möchte dich bitten, dass du selbst die Herzen, die überhaupt nicht meinen, auf der Suche nach dir zu sein, mach du diese Herzen weich, Herr. Lass du etwas wachsen. Lass du etwas von der Hoffnung aufkeimen, die wir schon erleben dürfen. Und danke, dass wir vertrauen können, dass du Großes tun kannst. Dass du selbst die härtesten Herzen weich machen kannst. Und danke, dass du auch unsere Herzen anrührst. Wir wollen dazu bereit sein. Herr, und so legen wir all das, was uns auf dem Herzen liegt und was uns bewegt, in das Gebet, was du deinen Jüngern und auch uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor ich uns Gottes Segen zuspreche, singen wir noch gemeinsam ein Lied und währenddessen würden wir auch die Kollekte einsammeln. Körbe gehen gleich durch die Reihen. Ich möchte euch bitten, zum Segen aufzustehen. Herr, und wir gehen mit der Hoffnung in die neue Woche, dass du diese Woche bereits kennst, dass du nicht nur weißt, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, was heute erlebbar ist oder was in der nächsten Woche kommt, Herr. Wir dürfen wissen, unsere Zeit steht in deinen Händen und so beten wir, dass wir mit dieser Gewissheit, mit dieser Hoffnung beruhigt und gestärkt in die neue Woche gehen können. Und so segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der diese Welt geschaffen hat und der sie in seinen Händen hält, der Sohn, der gestorben und auferstanden ist, der uns Leben geschenkt hat und der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, und der Heilige Geist, der uns stärken möchte, besonders auch im Gespräch mit anderen über Himmel und Hölle, dass er uns das aufs Herz legt, was er sagen möchte. Geht hin im Frieden und in der Hoffnung unseres Herrn. Amen.